möchte noch vor der Predigt beten. Hey Jesus, danke, können wir dir zusingen, du nur bist gut zu mir. Von ganzem Herzen möchte mir das zusingen, dass du gut zu uns bist. Das darf man jeden Tag immer wieder erleben. Ja Herr, so mach jetzt doch unsere Herzen auf, dass wir auch nicht nur dir Lieder zusingen können, sondern unsere Ohren auch dürfen offen sein für das, was du uns möchtest sagen in der Predigt von Raphael. Danke, dürfen wir dein Wort hören. Amen.
Amen. Die Kerzen verraten es schon. Heute ist der zweite Advent. Und das heisst, wir gehen Vollgas auf Weihnachten zu. Ich finde, die Zeit geht unglaublich schnell um. Ihr wisst ja, Advent steht für Adventus, latinisch für Ankunft des Herrn, Adventus Domini. Also Advent ist noch nicht Weihnachten. Advent ist noch nicht Weihnachten. Darum nutzen wir die Zeit, um uns im Herz darauf einzustellen. Adventszeit ist in dem Sinne nicht Weihnachten light, sondern es ist eine Zeit, um nach vorne zu schauen. Wir wollen den Spannungsbogen von dieser Vorfreude aushalten, auf das, was auf uns zukommt. Wenn man ein Buch liest oder einen Film schaut, dann ist es ja so, dass der Höhepunkt von diesem Buch oder der Höhepunkt von diesem Film nicht gerade ganz am Anfang steht, weil sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, wenn die erste Seite aufschlägst, ah, der Höhepunkt vom Buch, und die restlichen 400 Seiten sind irgendwie noch ein bisschen Abspann. Nein, ein guter Schriftsteller, ein guter Regisseur, der macht das so, dass die Spannung zunimmt, Spannung nimmt zu, Spannung nimmt zu. Und irgendwann, kurz vor Schluss, ist der Höhepunkt erreicht. Und dann geht es am Ende entgegen. Stell dir vor, zum Beispiel, Herr der Ringe, ich liebe die Filme einfach und Bücher, ich habe nichts dafür. Stell dir vor, die würden gerade in den ersten Minuten damit anfangen, dass die den Ring da im Schicksalsberg runterlassen. Und dann schaust du auf die Uhr und denkst, oh, jetzt geht das noch 12 Stunden, bis das fertig ist da. Mit der Extended Edition. Wäre ja mega langweilig. Nein, das ist ja erst im letzten Teil dann. Und vor allem, was noch fast wichtiger ist als der Spannungsbogen, ist, es hat eine Bedeutung, dass man dort zu diesem Höhepunkt ankommt. Da ist etwas gelaufen, bis es so weit ist. Und Advent ist genauso. Eine Vorbereitung auf den Höhepunkt, wo Weihnachten ist, wo die Geburt von Jesus Christus ist. Wir schauen uns heute einen Text an, der kurz vor dem Neuen Testament steht. Also ganz buchstäblich kurz vorher, weil der Text steht im Maleachi. Maleachi ist das letzte Alttestamentbuch, bevor das Matthäus-Evangelium kommt. Und wahrscheinlich auch das Buch im Alten Testament, das als letztes geschrieben worden ist. Und es ist wahrscheinlich ein Text, den ihr nicht jeden Tag leset. Das ist doch auch mal etwas. Und zwar, wenn wir lesen Maleachi 3, 1 bis 6 und 19 bis 24. Ich habe das wie immer vorne mitgebracht. Siehe, ich sende meinen Boten, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Er wird mir den Weg bahnen. Und plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird von seinem Erscheinen bestehen können? Denn er ist wie das Feuer des Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sich setzen, um das Silber auszuschmelzen und zu reinigen. So wird er die Söhne Levis läutern, wie man das bei Gold und Silber macht. Dann werden gerechte Männer Jahwe Opfer bringen. Und dann wird er, so wie es in vergangenen Zeiten war, Freude haben an der Opfergabe, die ihm von Juda und Jerusalem gebracht wird. Ich komme zu euch zum Gericht, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, und ich werde mit all den Zauberern, Ehebrechern und Meineidigen kurzen Prozess machen. Ich werde gegen alle vorgehen, die keine Ehrfurcht vor mir haben, die ihre Arbeiter um den gerechten Lohn bringen, die Witwen und Waisen unterdrücken, und die Ausländer verdrängen, Denn ich bin Jahwe, ich habe mich nicht geändert. Und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Denn der Tag kommt, der wie ein Feuer im Backofen lodert. Er wird alle Frechen und Gottverächter wie Strohstoppeln verbrennen und weder Wurzel noch Zweig übrig lassen, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen. Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide hinauslässt. Dann werdet ihr die Gottlosen zertreten. An dem von mir herbeigeführten Tag werden sie wie Staub unter euren Fußsohlen sein, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Denkt an das Gesetz meines Dieners Mose, richtet euch nach den Geboten und Ordnungen, die ich ihm auf dem Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Gebt Acht, bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, wie um alles in der Welt ist der Text adventlich. Wieso? Weiß ich nicht, wer letzte Woche beim Stüfen, der Stefan Wenk, der da predigt hat, zugelassen hat in der Predigt oder da war. Also ich nehme mal an, die da waren, haben zugelassen. Er hätte gesagt, das passt doch nicht in mein Advents-Stickerheft. Das passt doch nicht rein. Advent, das ist gemütlich. Advent, das sind Guetzli und Besinnig. Und jetzt kommt da so ein Malachi-Text. Wer nach 5 Uhr am Nachmittag auch schon mal aus dem Fenster geschaut hat, so in dieser Jahreszeit, der wird feststellen, was ist es für draussen? Es ist dunkel. Und ich bin zwar ein Herbst- und Winterfan, aber ich muss sagen, das ist so mein Detail, den ich am wenigsten gerne habe, dass es einfach so wahnsinnig früh dunkel wird. Und es wird immer noch dunkler und noch dunkler. Und es ist einfach jedes Jahr so, dass Adventszeit und Weihnachtszeit eine dunkle Jahreszeit ist. Der 21. Dezember ist der Tag, wo es am dunkelsten ist. Bis dann wird es immer weniger Sonnenlicht und ab dann wird es wieder mehr. Also rein geografisch. Aber sinnbildlich gesprochen erinnert doch auch die Dunkelheit, die wir haben in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit, auch ein bisschen daran, hey, was haben wir eigentlich für eine Dunkelheit in der Welt? Was läuft falsch? Und darum ist es manchmal verlockend, wenn wir in der Advents- und Weihnachtszeit so wahnsinnig schnell gerade so in fröhlichen und besinnlichen Modus schaltet. Also ich nehme mich da auch an der Nase, ich habe es gern besinnlich und ich habe es gern gemütlich. Aber ich habe mir gerade in der Predigtvorbereitung gedacht, nein, es soll auch eine Zeit sein, zum Erinnern und das auch auszuhalten. Die Welt ist grundsätzlich ein dunkler Ort. Es ist ein Ort, wo es Böses gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt. Und der Paulus beschreibt das im Römer 8 so gut. Er sagt, die ganze Schöpfung seufzt und ächzt und wartet sehnsüchtig nach Befreiung. Das ist noch spannend, oder? Dass er das über die Schöpfung sagt. Und man muss nicht mal Christ sein, um feststellen, dass die Sachen einfach nicht so laufen, wie sie sollten. Darum nehmen wir Bestand auf und halten mal fest, ja, es gibt Dunkelheit. Und Gott weiß das auch, darum sagt er ja im Vers 5, da sagt er, ich werde kurzen Prozess machen. Gegen wer macht er kurzen Prozess? Gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen. Meineidigen, das sind die, die einen falschen Schwur ablegen, also schwören auf etwas, das dann aber nicht stimmt. Er wird kurzen Prozess machen gegen die, die ihre Arbeiter nicht gerecht zahlen. Er wird kurzen Prozess machen gegen die, die Waisen und Witwen unterdrücken und Fremde und Ausländer verdrängen. Und ich finde das sehr interessant, oder? Wenn man das so liest, dann könnte man ja verlockt sein, zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal so einen politischen Kompass oder so eine politische Schablone darüber zu heben. Und dann merkt man, so die Sachen, die Gott nicht gut findet, das geht irgendwie so quer durchs politische Spektrum durch. Also jeder fühlt sich da irgendwo aufgehoben und er sagt, doch, das stimmt, nein, das darf nicht sein. Da ist geistliches Unrecht, Zauberei. Es ist moralisches Unrecht, Ehebruch. Es ist gesellschaftliches Unrecht, die Arbeiter, die nicht gut bezahlt werden oder die unterdrückt werden. Das ist nicht rechts, das ist nicht links, es geht da wirklich voll quer durch, gegen alles Unrecht. Und ich glaube, der Maleachi-Text hilft uns heute Morgen dabei, die Bedeutung von echter Weihnacht in deinem Leben zu entdecken. Und zwar nicht nur das kitschige, oberflächliche, es darf ja auch ein bisschen sein, so bin ich ja nicht. Aber das ist ja letztendlich nicht das echte Weihnachten, so das Tannenkreis und der Tannenbaum. Es geht eigentlich schon um etwas anderes. Es geht um echte Erneuerung, es geht um Wiederbelebung. Und das wollen wir uns heute Morgen in drei Punkten anschauen. Erstens, da haben wir schon, ja, es gibt Dunkelheit. Zweitens, es gibt ein Licht im Dunkel. Und dann der dritte Punkt, wie leben wir dann im Licht von dieser Hoffnung? Jetzt Maleachi, oder? Liest man nicht jeden Tag. Darum wollte ich, also ich weiß nicht, vielleicht liest es jemand jeden Tag. Gibt es jemanden, der jeden Tag Maleachi liest? Ich will da niemand. Nicht? Okay, Glück gehabt. Der Maleachi, der redet, das ist ein Prophet, das ist, steht bei den kleinen Propheten, das sind die Prophetenbücher, die mega kurz sind, es gibt 12 von denen. Und er redet zu Leuten, das ist ein kurzes Buch, hat man schnell gelesen, wo man merkt, aha, da geht es religiös, da geht es kulturell, einfach den Bach haben. Und Kenner unter euch, die denken jetzt, Classic, Prophet, das ist auch einer von denen so in dieser Zeit, der sagt, hey, ihr müsst im Fall umkehren, sonst kommen wir ins Exil. Aber warte mal, der Maleachi, der redet zu Leuten, die das Exil eigentlich in der Zeit, wo das Exil schon hinter sich hatten, die müssten es doch wissen. Die haben wieder zurück können, die haben wieder den Tempel können bauen. Und dann liest du den Maleachi und du denkst einfach, das darf nicht wahr sein. Was muss dann noch passieren? Jetzt sind sie in Babylon gewesen, haben endlich heim können, haben mit Nehemiah und Esra können Jerusalem aufbauen. Aber jetzt ist schon wieder ein Maleachi nötig, der sagt, hey, Leute, was ist das? Da folgt ja niemand Gott nach. Sie haben einfach die Lektion irgendwie nicht gelernt. Sie haben gedacht, wir kennen Gott, aber man muss rauslesen. Nein, sie wissen nicht, wer Gott ist. Sie kennen ihn nicht. Sie denken, wir folgen Gott nach, wir wissen doch, was sein Wille ist, aber wenn man es liest, merkt man, nein. Das haben sie irgendwie nicht verstanden. Und darum heisst es gerade im Vers 1 von unserem Text, da steht, siehe, ich sende meinen Boten, er wird mir den Weg bahnen. Für wer wird er den Weg bahnen? Steht nachher, für den Herr, auf den ihr wartet, den ihr herbeisehnt. Und das mit dem Herbeisehnen, also das sind ja hunderte von Jahren, wo in Israel einfach, wo es einfach den Bach runtergeht und es wird nicht so recht. Und dann ist vielleicht mal ein König, wo es kurz gut wird und dann ist es schon wieder ein riesiger Knorz. Also das Herbeisehnen, das kann man sehr gut nachvollziehen. Und dann steht ein bisschen weiter unten, ich sende euch den Propheten Elia. Okay, Prophet Elia. Und auch da die Kenner wissen, ach so, im Neuen Testament stellt sich dann raus, das ist der Johannes der Täufer gewesen. Matthäus 11 sagt das, Matthäus 17. Was hat er gemacht? Er hat den Weg für Jesus vorbereitet. Und zwar ist das dort übrigens gang und gäbe gewesen, kulturell, dass man so einen Vorbote geschickt hat und der hat buchstäblich auf alle Art und Weise Hürden und Sachen, die im Weg gewesen sind, in jedem Sinn, aus dem Weg geräumt. Aber dann heisst es auch in Vers 2, wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Also wartet mal, das soll jetzt die Person sein, die sich alle herbeisehnet. Er soll doch der Friedefürst sein, er soll doch Shalom bringen, Rettung bringen. Und das sollen jetzt die einen nicht ertragen, okay? Und an dem Tag, wo der Maleachi da beschreibt, an dem wird alles Unrecht beseitigt. Die Sachen werden gerade gerückt, die schief laufen. Wieso heisst es dann, dass wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Und eigentlich ist es einfach gesagt. Weil es nicht nur die Israeliten sind, sondern es sind alle Menschen, die es einfach nicht schaffen, kein Unrecht zu tun. Es scheitert nicht am Willen, glaube ich. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, hey, ich will die Welt verbessern, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber wenn man so Geschichtsbücher aufschlägt, merkt man, auch wenn man es noch so gut meint, auf die eine oder andere Art und Weise geht es völlig den Bach runter. Einfach manchmal in anderen Art und Weise. Wir wollen die Probleme der Welt flicken, aber was ist eigentlich, wenn wir die sind, die die Probleme immer verursachen? Das können wir ja nicht gleichzeitig flicken. Und das wiederholt die Bibel eigentlich immer und immer wieder. Das grösste Problem, warum Menschen keine Neubelebung erfahren, keine Wiederbelebung ist, weil sie nicht sehen, was die Sünde für eine Rolle in ihrem Leben spielt. Es gibt da eine spannende Stelle im Richterbuch, Kapitel 10. Ist eh ein Buch, das sollte man ab und zu mal lesen. Und da passiert etwas Erstaunliches, Kapitel 10. Ich habe es mitgebracht. Es geht um einen Dialog zwischen Gott und seinem Volk. Das Volk in der Richterzeit ist in der Not. Und sie rufen Gott zu, hey, rett du uns. Und Gott antwortet ihnen, geht und schreit doch zu den Göttern, die ihr euch ausgesucht habt. Sollen sie euch doch retten aus der Not? In anderen Worten, hey, euer ganzes Leben verbringt ihr damit, diesen Göttern nachzurennen. Jetzt kommt aber auch die Quittung. Bei uns sind es vielleicht weniger Götter, bei uns sind es andere Prioritäten, Sachen, die wir als Götze nehmen. Schaut doch, ob sie euch retten können. Das ist noch provokativ, oder? Aber erstaunlicherweise sagen die Menschen, wir haben gesündigt. Bestrafe uns, wenn du willst, aber rette uns diesmal noch. Normalerweise kommen Ausreden also Teil, aber nicht da. Sie sagen, Gott, du hast recht, wir sind falsch. Und wir lesen dann weiter. Sie entfernen die Götzenbilder. Sie haben gemerkt, die Götzenbilder, auf dem es lohnt sich nicht, auf dem das Leben abzustützen, weil kaum sind sie in Not gewesen, haben sie gemerkt, das verhebt nicht. Bei uns sind es andere Sachen, wie gesagt, Geld, Macht, Erfolg. Und die Menschen in Richter 10 sind umgekehrt, sie haben wieder nach Gott gefragt, sie haben wieder mit ihm geredet. Und dort steht so eindrücklich, darauf entfernten sie die fremden Götterbilder aus ihrer Mitte und verehrten Jahwe. Da konnte er das Elend Israels nicht länger ertragen. Die Götzen kommen sowieso weg, wir drehen um. Gott, mach was du willst mit uns, aber bitte errette uns noch das eine Mal. Und ich finde es spannend, sie legen keine Bedingung auf für die Umkehr. Und ich finde, ich habe das rausgepickt, weil ich finde, das ist so ein Beispiel von echter Reue, von echtem Bußtun. Es ist nicht so ein Kuhhandel im Sinne von, okay, ich kehre um, dafür bekomme ich aber XY. Das wäre ein Tauschhandel, oder? Sondern es ist, ich kehre um, einfach weil es richtig ist und weil ich merke, ich bin auf dem falschen Weg. Machen wir das Beispiel mal anders, aus dem Alltag gegriffen. Wer hat schon mal gehört oder vielleicht sogar selber gesagt, hey, das tut mir mega leid, dass du das so siehst. Oder hey, das tut mir mega leid, dass du dich jetzt so verletzt fühlst von dem. Schon mal gehört? Tut es dieser Person wirklich leid? Was meinen wir? Naja, höchstens ein bisschen. Oder wenn Kinder etwas machen, was sie nicht sollten, kommt ja auch ab und zu vor, dann kommen irgendwann Konsequenzen. Und dann sagt man irgendwie, also jetzt nicht bei der Leana, aber sonst sagt man, hey, also doch, sie macht auch etwas. Aber ich meine, so einen Dialog führen, wenn ich jetzt gerade illustriere, das ist noch ein bisschen schwierig. Dann wird man Konsequenzen aufzeigen und dann, ja, dann halt, dann sage ich halt, Entschuldigung, Frieden, okay. Und nach einer Sekunde ist das Ganze wieder vergessen und eigentlich hat es niemandem wirklich leid da und es ist eigentlich mega schade drum. Es ist nicht wirklich Reue und Buße passiert. Geht es uns nicht auch häufig so, dass wenn wir so peinlich berührt werden, wenn man merkt, oh, ich habe es irgendwie verbockt, dann ist zumindest bei mir so die erste Reaktion im Herz, ja, ich muss es irgendwie verharmlosen, ich muss es irgendwie ein bisschen abspielen, das ist immer so der erste Instinkt, ich muss es irgendwie in den Kontext rücken, das kann man ja irgendwie erklären. Aber es ändert nichts daran, dass jedes Stückchen Zerbrochenheit, jedes Stückchen Unrecht unser Leben in die Dunkelheit hineinrückt und wir einfach nicht rauskommen aus dem. Um zum dagegen ansteuern, ist der erste Schritt, zum einfach mal sagen, zum einfach eingestehen, ja, es gibt die Dunkelheit, es gibt sie nicht nur draußen am Feufi, es gibt sie vor allem bei mir drin, es gibt sie bei uns drin. Es tut mir von Herzen leid, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, das ist Umkehr. Ich habe eine Illustration, eine Geschichte von einem Spitalseelsorger, die ich mal gehört habe. Und zwar wird der Spitalseelsorger von einem todkranken Patienten gerufen. Und der Patient sagt, hey, ich habe eine mega schlimme Diagnose, ich werde nicht mehr lange leben und jetzt muss einfach der Seelsorger kommen und ich muss einfach noch ein paar Sachen ins Reine bringen, bevor ich dann sterbe. Gesagt, getan, kommt dann der Spitalseelsorger, macht die Türen auf und geht rein und merkt, der Mann, der hat ja das riesen, so, er ist voll am Lachen, also am Lächeln, am Grinsen. Ja, warum jetzt das? Und sagt der Mann, ah, das Spital hat meine Akten verwechselt, es ist doch gar nicht so schlimm, ich stirb doch nicht. Und dann ist der Seelsorger gerade ein bisschen verwirrt und sagt, okay, ja gut, aber jetzt bin ich gerade schon da und ich meine, es kann nicht schaden, Sachen ins Reine zu bringen. Es kann nicht schaden, Buße zu tun. Und dann sagt der Mann, nein, jetzt ist das nicht mehr nötig. Aber wieso? Was ist denn passiert? Der Mann hat sich vor den Konsequenzen vom Tod gefürchtet und kaum hat sich herausgestellt, ach so, das ist ja irgendwie etwas vertauscht. Ach so, die Konsequenzen sind da doch noch weit weg und überhaupt gibt es so. Nein, jetzt habe ich keinen Bedarf mehr, um Sachen ins Reine zu bringen. Kein Bedarf mehr zum Buß tun. Er hat nicht wirklich im Herz eingesehen, dass das eigentlich, egal was die gesundheitliche Diagnose ist, eine ganz gute Sache wäre, zum Buß tun und sein Leben umzukehren. Ohne echte Buß ist keine Neubelebung möglich. Mal so die Frage an dich, hast du in deinem Leben auch schon ein oder mehrere Momente gehabt, so wie in diesem Richterbuch, so tiefgreifende Momente mit Gott, wo du einfach sagst, hey, ich will nichts mehr mit all dem Zeug zu tun haben, mit dem Götzendienst, vielleicht ist es bei dir etwas anderes, kannst du etwas anderes einfügen. Ich will es nicht. Ich weiss, es ist falsch, ich mache das nicht wegen der Konsequenzen. Ich will das nicht, ob du mich rettest oder nicht. Gott, du hast es in der Hand, ich will umkehren. Und das sind, ich finde, das sind Momente, die nicht so einfach sind. Das sind Momente, die so ein bisschen stechen, die ein bisschen brennen, die einem ein bisschen an Stolz gehen. Aber es sind nötige Momente. Wenn ich Gott gegenüber, ich meine, er weiß ja eh schon alles, und gleich ist man manchmal verlockt, um zu sagen, ja, aber es war ja das gewesen und ja, ich kann es schon erklären. Aber Gott weiß es doch schon längst, wie es aussieht. Er sieht in unser Herz. Es macht demütig, es sitzt. Ihr kennt ja wahrscheinlich, so nach ein paar Jahren Corona, kennt ihr all die Momente, man geht an Desinfektionsmittelspender, lässt raus, verreibt und merkt, oh, das brennt irgendwie. Gar nicht gewusst, dass ich da einen Schnitt habe. Okay, interessant. Ist das ja schon mal so gegangen? Also mir, okay, ich, vielleicht nicht. Ich habe ab und zu anscheinend einen Schnitt in der Hand, ohne dass ich es merke. Ich weiß auch nicht, wieso. Und dann merke ich, oh, da ist eine Wunde. Es brennt, es tut weh. Aber ja, die Wunde ist jetzt auch in einer Position zum Verheilen. Es brennt, ja, aber es ist der erste Schritt, dass etwas verheilen kann, dass es gereinigt ist. Und so ist es auch mit meinem Herz, oder? Es kann dann verheilen, wenn der erste Schritt, wenn die Buße, die Reue, zuerst mal einen Moment ein bisschen brennt und ein bisschen sitzt. Buss tun ist der erste Schritt. Aber es gibt Licht im Dunkeln. Was ist als nächstes dran? Wenn wir in die zweite Hälfte von unserem Text gehen, ab Vers 19, dann heisst es da, übrigens, wer Englisch liest, dass es dort Kapitel 4 ist, da sind die Versionen manchmal ein bisschen unterschiedlich. Auf Deutsch ist eigentlich alles im Kapitel 3, Klammer zu. Malachi 3, ab Vers 19, dann heisst es dort, denn der Tag kommt, der wie ein Feuer im Backofen lodert. Und dann Vers 20, und das finde ich der ist auch so ein toller Vers. Daniel Geller ist, glaube ich, im Alten Testament Pflichtvers zum Auswendiglernen. Okay, ist gut, ich frage dich nachher, ob es Pflicht ist. Ich meinte es zwar. Dort heisst in Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen. Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf. Da ist Wärme, da ist Licht, da ist Heilig von der Sonne. Da kommen wir gerade drauf. Ist es dir schon mal passiert? Gut, Stromausfall haben wir da, glaube ich, schon länger nicht mehr gehabt. Dass du in einem Zimmer warst, vielleicht sogar im Keller, und dann geht plötzlich das Licht aus irgendwelchem Grund. Vielleicht ist ja irgendein automatischer Timer. Mir geht das manchmal so, beim Autoreifen einladen in die Tiefgarage. Du bist am Einladen, hat man endlich da alles, wo man sein Auto laden, und dann zack, dunkel. Und nachher musst du irgendwie so tappen im Dunkeln, irgendwie in die Tiefgarage, bis irgendwie mit dem Sensor. Nachher machst du dich ein bisschen zum Depp, weil du da am Umwinken bist. Und wenn es blöd kommt, läuft noch der Nachbar rein und fragt sich, ob du überhaupt noch irgendwie... Item. Ist dir auch schon mal passiert? Wenn das Licht ausgeht, obermühsam. Du stolperst um. Wenn es blöd läuft, verletzt du dich noch irgendwo, weil du irgendwo anstoßest. Du gehst um, stolperst über etwas drüber. Dunkelheit bringt Verletzung, bringt Schmerzen. Aber das Licht hilft dir zu sehen und bringt dir Hoffnung. Ich bringe es jetzt gleich. Ich habe ja heute schon Herr der Ringe erwähnt. Es gibt so ein Zitat, wo der Gedanke von Licht und Dunkelheit so wahnsinnig schön illustriert. Und zwar ist das dort, wo der Sam und der Frodo, sie haben eigentlich gar keine Hoffnung mehr, dass es noch irgendetwas wird, dass sie den Ring zu dem Schicksalsberg bringen können. Und dann steht dort, also ist das Herr der Ringe, nicht die Bibel, gell? Einfach, dass es klar ist. Dort zwischen den Wolkenfetzen über einem dunklen Hügel hoch oben in den Bergen sah Sam für eine Weile einen weißen Stern glitzern. Seine Schönheit traf sein Herz, als er aus dem verlassenen Land hinaufblickte, und die Hoffnung kehrte zu ihm zurück. Denn wie ein klarer und kalter Strahl durchdrang ihn der Gedanke, dass der Schatten am Ende nur ein kleines und vorübergehendes Ding war. Es gab Licht und hohe Schönheit für immer, jenseits seiner Reichweite. Also ist jetzt Tolkien, nicht Malachi. Aber Licht heisst Hoffnung. Und wörtlich übersetzt steht dort, es ist die Sonne der Gerechtigkeit. Eine Sonne von der Gerechtigkeit, die Heilung bringt, die Hoffnung bringt. Und viele Ausleger sind der Meinung, ja, wer könnte die Sonne von der Gerechtigkeit auch sein? Das haben die damals noch nicht gewusst. Aber jetzt wissen wir, es ist Jesus Christus damit gemeint. Übrigens, wir können ja nichts dazu beitragen, dass die Sonne von der Gerechtigkeit aufgeht. Sie scheint grell, sie scheidet das Licht vom Dunkel, und es ist ein Angebot, die Sonne, die scheint. Sie scheint ins Leben, in ins Herz, in wie die Sonne beim Sonnenaufgang. Ich habe ja vorher gesagt, Buss tun, Schritt 1, ist Voraussetzung für Heilung, für Wiederbelebung. Aber die Heilung passiert dann, wenn die Sonne von der Gerechtigkeit auf mich scheint und Gottes Gnade auf mich geht. Jesus ist nicht irgendein Prophet, der uns hilft, ein guter Mensch zu werden, oder der uns hilft, Gott zu finden, so praktisch nur so ein bisschen als Wegweiser, sondern er ist Gott, er ist die Sonne von der Gerechtigkeit. Und was heisst das, wenn das passiert? Dann heisst es, vor allem wenn ich das Stechen, das Brennen von der Buße erlebt habe, merke ich, hey, da wollte ich umkehren. Vielleicht auch nochmal neu umkehren, nochmal ein neues Ja dazu finden, nochmal neu mich für den Weg mit ihm zu entscheiden. Erinnert ihr euch noch an Vers 2? Wer wird den Tag des Kommens ertragen? Wir können es als Menschen nicht ertragen, wenn wir unsere Sicherheit und Hoffnung nicht auf Gott setzen, sondern auf andere Sachen. Wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Niemand, der nicht von ganzem Herzen hat können, Buss tun, zu Gott kommen. Wisst ihr, die Welt ist nicht unterteilt in gute Menschen und schlechte Menschen. Die Welt ist unterteilt, wenn wir da Malachi lesen. Es gibt gar keine guten Menschen, aber es gibt Menschen, die ehrlich mit sich selber gewesen sind und das auch ein Geschenk ist, die ehrlich mit sich selber gewesen sind und gesagt haben, da ist Dunkelheit in meinem Herz, ich muss es nicht verleugnen. Ich kann es anerkennen und ich lasse das strahlende Licht von der Sonne, von der Gerechtigkeit hineinscheinen. Und dann gibt es die, die das nicht tun. Aber das heisst nicht, dass es dann gute oder schlechte Menschen sind, weil letztendlich ist es unverdiente Gnade. Und die Frage ist, wo gehörst du dazu? Die Predigt vom Rolli Staub, die vor ein paar Wochen da war, die hält bei mir noch so ein bisschen an. Wir haben gerade am Freitag im Unti noch mal darüber geredet. Die Predigt hat den Titel gehabt, das Evangelium, das verändert entweder alles oder nichts. So ein bisschen zwischendurch geht nicht. Erneuerung kann erst dann passieren, wenn das Evangelium mein Herz erreicht, wenn es mich berührt, wenn es mich verändert. Es fängt mit Buße an und es ist vollendet mit der Sonne der Gerechtigkeit. Und hey, wenn man das wärmende Licht mal gefühlt hat, mal gekostet hat, wird man das dann nicht behalten, wird man da nicht drin bleiben? Es ist ein Wechselspiel von Buße und Vergebung. Wir feiern ja nachher das Abendmahl zusammen. Und auch das ist immer ein Moment, und es ist gut so, dass man das regelmäßig macht, das hat Jesus so als Auftrag gegeben, es ist auch ein Moment zum Buße tun, zum vor Gott kommen und sagen, hey, da muss ich wieder vor dich kommen, da muss ich es mal aushalten, dass es ein bisschen sticht, dass es ein bisschen brennt. Aber ich darf auch die Wärme, die Sonne von der Vergebung im Abendmahl wieder zu mir aufnehmen. Der Malachi, der redet von dieser Sonne der Gerechtigkeit, die 400 oder 420 Jahre später das Weltgeschehen betritt. Wo fängt es an? Mit einem Baby in der Krippe, im Stall, oder? Und endet am Kreuz von Golgatha. Was passiert bei den Hirten auf dem Feld? Das finde ich noch interessant. Sie sehen ja unglaublich viele Engel und man sieht, hey, da trifft das Übernatürliche aufs Natürliche, so ein Baby im Stall und so eine Legion, eine Heerenschar an Engel. Und dann am Ende vom Leben von Jesus auf der Welt, was ist dann? Garten Gethsemane. Und Jesus sagt, und ich hole meine Engel nicht. Ich hole sie nicht. Und stattdessen wird Jesus umgebracht und das Licht von ihm tritt in die Dunkelheit hinein und es scheint auf mich zurück. Advent und Weihnacht heisst Hoffnung und Licht in dieser Dunkelheit. Halten wir den Spannungsbogen aus. Auch wenn wir es schon öfter gehört haben. Ich weiss, aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Es gibt Neues auch in seinem Herz zu entdecken, zum Aufdecken. Da gibt es etwas zum ins Reine bringen. Noch ein kurzer, kleiner letzter Punkt. Im Licht von der Hoffnung leben. Was heisst das denn ganz praktisch? Das wäre jetzt natürlich an sich, könnte man schon wieder 10 Predigten nur zu dem machen. Aber ich will es rausgreifen aus etwas, was im Text steht. Das ist der letzte Vers, Vers 24. Wo es heisst, er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Was ist denn da los? Wenn Weihnachten und all das, was im Malachi steht, da nicht das Prinzip von meinem Leben ist, dann mache ich so weiter, wie es die Welt schon immer gemacht hat. Generation für Generation, wo sich gegenseitig auch leider an die Gurgel gehen. bei der jüngeren Generation, also ich weiß nicht, ob es die Älteren unter euch wissen, bei der jüngeren Generation ist Boomer, Babyboomer eher ein Schimpfwort. Sie sagen, ja, die haben uns das alles eingebrockt, oder? So Klimawandel etc. Das sind Zeitschuld, wir müssen es ausbaden. Die Millennials wiederum, die nicht dazugehören, die werden auch nicht jünger und merken langsam, oh, ist doch nicht gar nicht so einfach, das Ganze. Und sie werden auch wiederum zur Zielscheibe von Generation Z. Und der Generation Z, der Zoomer, wird vorgeworfen, die sollen doch mal sich anstrengen und überhaupt, die wissen doch gar nicht, was man mit dem Leben macht. Und, ah, es gibt also Eisscharmützel. Unglaublich. Aber wisst ihr was, das ist nicht das Phänomen von diesem Jahr oder von den letzten 10 Jahren, von den letzten 20 Jahren. Die Generationen haben sich gegenseitig schon immer den schwarzen Peter zugeschoben. Schon der Sokrates soll gesagt haben, und es gibt noch andere Zitate aus dieser Zeit, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. Hat der Sokrates gesagt, was ist irgendwie 400, 500 vor Christus? Das ist eigentlich zur Zeit von Malachi, so, einfach bei den Griechen. Aber da findet man auch schon ganz andere Tonscherben. 2000 vor Christus bei den Sumerern, ich habe es jetzt da nicht aufgeschrieben, genau das Gleiche. Die nächste Generation, da darfst du gar nicht dran denken, da geht das Land unter, wenn die andrücken kommt. Und wir sehen, oh, manchmal denken wir, jetzt ist der Höhepunkt der Menschheit erreicht, mit unserer Generation. Jetzt haben wir den Durchblick, nur zum sehen, man wird älter. Und die nächste Generation sagt, ihr seid so deppert gewesen. Und dann denkst du einfach, also ich bin erst 29, aber ich denke jetzt schon, weißt du was, das wird wahrscheinlich nicht besser, je älter das man wird. Aber welche Hoffnung gibt es da? Vers 24 ist ein Vorgeschmack, was passiert, wenn Menschen zusammenleben, wo das Herz erneuert, geheilt worden ist von dieser Sonne, von der Gerechtigkeit. Das Herz der Väter der Söhne zuwenden und umgekehrt. Als Gemeinde sind wir Teil vom Reich Gottes. Wir sind nicht Reich der Welt. Wenn sich draussen die Generationen und Nationen und weiss was ich nicht für Gruppierungen sich gegenseitig an den Hals gehen, dann soll das bei uns nicht so sein. Und zwar nicht nur, weil es Konzept Orange gibt, wo heisst, dass es noch gut wäre, wenn generationenübergreifend etwas passiert, sondern weil es auch biblisch ist. Die Welt kann nicht anders, als sich zu spalten, aber die Gemeinde soll ein Ort sein, die weltweite Gemeinde, die lokale Gemeinde soll ein Ort sein von der Versöhnung, von der Gerechtigkeit. Warum? Weil da ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, wo die Sonne von der Gerechtigkeit haben dürfen erleben. Buß und Gnade. Ja, Advent und Weihnachten heisst auch Geschenkli und Gutzli-Bache. Liana hat auch einen Adventskalender, sie findet es auch toll und es ist mega herzig. Aber es geht um etwas anderes. Es geht um radikale Erneuerung letztendlich. Das Evangelium verändert alles oder nichts. Das Letzte, was ist das Schlimmste, was meinem Leben passieren kann? Wahrscheinlich der Tod, oder? Das ist so final. Aber was mir der Tod, wenn ich in Jesus bin, wenn ich die Sonne der Gerechtigkeit in mir aufnehmen darf, der Tod bringt mich einfach noch näher zu ihm. Hey, ist das nicht eine Zuversicht, eine Hoffnung, wo wenn man sich wirklich mal tief überlegt, denkt, hey, das ist so etwas Wärmend, so etwas Schönes, so etwas Wunderbares. Und die Gewissheit zu haben, das bin ich mir auch bewusst, das ist reine Gnade, das ist reines Geschenk. Habe ich das Vertrauen 24-7? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Leider. Je mehr ich mir einbilde, es geht ja wahrscheinlich auch so, dass ich doch mir meine eigenen Sicherheiten schaffen kann, desto mehr leidet die Zuversicht darunter. Desto mehr bekommt man wieder Angst vor dem Tod über dem letzten Gegner. Aber das ist der Moment zum Buß tun, zum vor Gott kommen und sagen, hey, wie der eine Mann gesagt hat, ich glaube, aber hilf mir im Unglauben. Hilf mir. Das ist ein Geschenk, wenn man die Zuversicht haben darf. Gott, hilf mir. Ich will mit Vers 20 schliessen, was heisst. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen. Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide hinauslässt. Wollen wir zusammen beten? Ja, Herr, danke, dass wir auf Weihnachten dafür zugehen dürfen. Danke, dass du das Geschenk gemacht hast, dass du auf die Welt gekommen bist, in die Schöpfung hinein, wo so nach Erlösung schreit, wo seufzt und ächzt. Und du hast den Weg auf dich genommen. Und danke, dass du das schon über langem geplant hast, dass ein Maleachi, das hat schon wissen von dir und darauf hinweisen, hey, da kommt einer, wo die Sonne der Gerechtigkeit ist, wo heilt, wo wiederbelebt. Danke, dass wir das Geschenk annehmen dürfen. Und ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen da drin, dass es einfach die Erkenntnis tiefer rutscht, immer noch ein Stückchen mehr. Dass wir dürfen dieses ganze Geheimnis entdecken und auch dürfen Buße tun von ganzem Herzen. Auch nachher beim Abendmahl. Mach uns ein offenes Herz und red du zu uns in dieser Zeit. Amen.